SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben.
Hallo und herzlich willkommen bei SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier regelmäßig mit spannenden Gästen über alles aus dem Leben. Heute mit Alfred Ripperdinger. Er ist Oberpräparator am Institut für Pathologie des München Klinikums Schwabing und spezialisiert darauf, Leichen nach Morden oder Unfällen wiederherzustellen. Außerdem ist er Experte für Einbalsamierung und für Plastination. Und über seine spannende Arbeit erzählt er in seinen Büchern Mein Leben mit den Toten und Mumien. Und das macht er auch heute bei uns bei SR3 aus dem Leben, worauf ich mich sehr freue. Hallo Herr Ripperdinger, schön, dass Sie mein Gast sind.
Grüß Gott, Herr Jäger, danke für die Einladung.
Die Toten lehren die Lebenden. Kann man ganz fett auch an Ihrem Institut lesen. Das steht da in fetten Buchstaben über den Tischen, den Obduktionstischen. Was können wir Lebenden von den Toten lernen?
Das heißt, die Erkrankungen, die ein Mensch erleidet, da können Organe sehr viel aussagen. Und anhand der Organveränderungen können wir dokumentieren, was letztendlich zum Tod geführt hat. Mhm. Also diese Erkenntnisse, die sind wirklich ganz, ganz kostbar. Wenn im 19. Jahrhundert zum Beispiel nicht so viel obduziert worden wäre, dann würden wir heute noch an einer banalen Appendizitis versterben. Also die Kenntnisse, die sind sehr, sehr groß, auch zum Beispiel als die Infektionskrankheit AIDS aus Amerika nach Deutschland schwappte, waren wir an sehr, sehr vielen Sektionen beteiligt. Und diese vielen Sektionen haben dazu geführt, dass aus einer tödlichen Erkrankung eine chronische geworden ist.
Sehen Sie den Leuten auch an, wenn die bei Ihnen auf dem Tisch liegen und Sie die Körper untersuchen und auch öffnen, die Organe herausnehmen, was Sie für ein Leben gehabt haben und was für ein Leben gelebt haben?
Erstens, früher waren die Anamnesen besser, auch die Sozialanamnesen, da konnte man schon mehr über das Leben wissen. Wenn wir keine guten Anamnesen haben, können sie sicherlich am körperlichen Zustand, an den Organveränderungen ablesen, was der Lebenswandel oder die Lebensführung war oder das Schicksal des Patienten, wenn er einen Tumor hatte, welcher Tumor war das, wie hat ihn der Tumor gequält, was hat die Organe betroffen. Das spielt hier auch eine große Rolle.
Sie haben in Ihrem Berufsleben unzählige tote Menschen gesehen und durch Ihre Arbeit eben auch untersucht. Über 20.000, 25.000, das wäre im Saarland eine Mittelstadt von Menschen, toten Menschen, die Sie gesehen haben. Sind die Gesichter auch immer schrecklich, wenn ja Menschen gestorben sind?
Nein, weil Sie können einem Toten nicht aberkennen, ob der Tod das Ende schrecklich war. Das ist auch so eine Fabel, sondern Sie sehen die Auszehrung zum Beispiel eines Körpers oder die Veränderungen der einzelnen Organe, aber direkt vom Gesicht ist das abzulesen. Man kann nur sehen, der Mensch hat schon längere Zeit, ist er auf einer Palliativ- oder im Hospiz gelegen und es waren schwerste Erkrankungen, die dem Körper zugesetzt haben. Aber irgendwelche so Erschreckenssachen, die werden Sie aus dem Gesicht nicht ablesen können.
Kann man den Tod riechen?
Nur wenn Sie unmittelbar vor dem Verstorbenen stehen, eventuell oder auch bei der Obduktion, also bei der Sektion, ist ja beides dasselbe, können Sie das sicherlich riechen.
Wie riecht der Tod?
Das ist unterschiedlich. Es kommt auch auf die Erkrankung an. Es kommt ganz darauf an, wenn auch der Leichnam, vor allen Dingen, wenn eine Krebserkrankung, er wurde behandelt mit Chemotherapie zum Beispiel, dann kommt es nach dem Ableben sehr schnell zu einer Sepsis, also zu einer Blutvergiftung und dann wird der Körper sehr schnell faul. Und Fäulnis, das ist ein übler Zustand und dann können Sie das wirklich riechen, das ist dann sehr, sehr übel. Also ansonsten ist es, da, wie soll ich das beschreiben, jeder Tote riecht, das ist ein typischer Geruch, aber doch immer ein bisschen mit Nuancen.
Da haben Sie keine empfindliche Nase oder durften keine empfindliche
Nase? Nein, Gott sei Dank.
Sie waren angeblich schon als Kind fasziniert von Friedhöfen, von Leichenwegen, von Särgen. Woher kam diese Faszination?
kam aus der Familie von meinem Vater. Er war ja Kriegsgeneration, war selbst im Krieg und damals die Kriegsgeneration sind mit Toten aufgewachsen. Die haben die gesehen bei den Bombenangriffen in den Großstädten oder die Soldaten am Feld. Also das war nicht unnatürlich. Und ich hatte irgendwie den Drang so, ich habe mich für Leichenwägen interessiert. Die haben ja damals auch wesentlich interessanter ausgeschaut als wie heute. Also so schön mit ziselierten Scheiben, schwarz. Dann war es spannend am Friedhof in den Leichenhäusern. Wie schaut es dahin aus, was passiert da, was ist, was ist in einem Krematorium, wie geht das vor sich, das hat mich schon immer gereizt und mein Vater hat dem auch nicht irgendwie dagegen gehalten, sondern ich bin in der Nähe vom Ostfriedhof in München aufgewachsen, dann sind wir da am Sonntag oft hingegangen im Sommer und sind da durch die Leichenhalle und das war ganz, ganz normal und natürlich und da über den Friedhof, das war für mich eine spannende Geschichte.
Sie sind 55 geboren.
Ja.
Viele Menschen haben ja Angst oder Berührungsängste vor dem Tod. Sowas gab es bei Ihnen gar nicht.
Nein, also das in keiner Weise. Übrigens früher hat es auch in den Familien die Berührungsängste nicht gegeben, weil da durfte der Verstorbene in der Familie, in der Wohnung, im Haus bleiben. Da hat man ihn selbst gewaschen, angezogen, man hat sich selbst um ihn gekümmert. Da war das klar, dass der mal eine, zwei Nächte in der Wohnung ist. Man hat sogar Totenwache gehalten, alles das. Heute schiebt man die nach Möglichkeit so schnell wie möglich ab. Also das ist ja auch dem Wandel der Gesellschaft geschuldet.
Wann hatten Sie dann die ersten Berührungspunkte? Ich meine, ist ja verrückt, oder? Würde man wahrscheinlich denken, dass Sie mit dem Papa da am Sonntag durch ja, die Leichenhalle gegangen sind, wo die Leute ja am offenen Sarg da noch aufgebahrt waren. Waren das so die ersten Berührungen?
Genau, und das war so zwischen 3 und 5 Jahren war das. Da die ersten gesehen und die waren offen aufgebahrt. Da muss man in einer Großstadt wie München, waren 90% aufgebahrt, 10% nicht. Ich weiß auch dann warum, wie es da drin ausgeschaut hat. Das war eben nicht möglich. Es war, weil man sich gekannt hat in der Nachbarschaft, in der Gesellschaft, man ist hingegangen, hat sich von demjenigen verabschiedet, nochmal kondoliert. Was soll das heute? Man kennt den Nachbarn nicht mehr, man spricht kaum mehr miteinander, man ist sich fremd, Gesellschaft trifft es auseinander, warum soll man dann die Toten aufbauen, für wen? Und genau das war eben damals der Grund. Und da habe ich auch Anteil genommen. Oft ist der Vater hingegangen, wenn aus der Nachbarschaft jemand Bekannter verstorben ist und man sich von dem nochmal verabschiedet hat.
Da hat er Sie mitgenommen. Sie haben dann ganz als Jugendlicher, während andere vielleicht Zeitung austragen, beim Nachbarn mal den Rasen mähen oder babysitten, Nachhilfe geben, haben Sie in einem Bestattungsinstitut ausgeholfen. Wie sind Sie auf die Idee gekommen und wie haben Ihre Freunde und die Familie da reagiert? Wussten die schon, der Alfred, der hat ein Faible für Tod und Tote?
Ja, also ich bin dazu gekommen, dass ich irgendwann einmal bei einer Beerdigung zugeschaut hatte und dann habe ich da gefragt hinterher, ob ich denen beim Zuschaufeln helfen darf. Dann habe ich, das waren ja meistens Rentner, die Träger waren. Oder sind es immer noch? Und dann habe ich da zuschauen dürfen und dann habe ich gesagt, ich möchte mal irgendwie mehr mitarbeiten. Haben die gesagt, da soll ich ins Büro gehen. Da habe ich mich dort auch mal gemeldet und beim damaligen Filialleiter, es war ein großes Münchner Bestattungsunternehmen und es war eine Filiale bei uns in Germering. Dann habe ich angefragt und mit 16, ich war gerade in der Lehre zum Werkzeugmacher, dann hat der Filialleiter zu mir gesagt, ja, Sie können ruhig kommen, dann können Sie so kleine Sachen mal mitmachen. Und dann ist es so peu à peu, ist es losgegangen. Und interessant wurde es dann, als ich dann meinen Führerschein hatte. Ich kannte mich in der ganzen Branche schon aus, wie funktioniert was, war bei vielen Beerdigungen dabei. Ich wusste, wo die Träger zu Hause sind, wie das alles funktioniert. Da hat mir der Filialleiter nur gesagt, sag mir deinen Führerschein. Ja, wir haben den Führerschein hingelegt. Dann hat er gesagt, da hängt der Schlüssel vom Fahrzeug. Du weißt, wo die Träger sind. Da ist der Zettel für die Beerdigung. Jetzt fahrst du da und da hin. Und das war dann meine erste Beerdigung als Leiter. Und dann hat sich das sukzessive ausgebaut. Und der nächste Schritt war dann mein Zivildienst.
Und Sie waren wahrscheinlich happy mit diesem Job dann eben bei dem Bestattungsinstitut.
Das ist ja verrückt. Wunderbar, da war ich da, was mich immer interessiert hat. Und dann sind wir natürlich auch schon in die Rechtsmedizin gekommen, in die Pathologien zum Einsagen. Dann kannte ich auch schon mal diese Institute von der Hinterseite, so schemenhaft durch die Türen kannst du mal einen Sektionssaal sehen. Und das hat mich natürlich nochmal brennend interessiert. Und das war dann auch der Grund, dass ich mich im Zivildienst dann direkt in die Pathologie gemeldet habe, in den Leichenabholdienst.
75 war das dann
gewesen.
Das war
75.
Aber verraten Sie, wenn Sie damals eine Freundin hatten oder Ihre Kumpel, was haben die gesagt?
Die haben immer gewusst, was ich mache. Die meisten von meinen Kumpels, die waren beim Roten Kreuz und wir hatten uns immer gut verständigt. Es war auch interessant, also die wussten alles, was ich mache. Auch rings mein Umfeld habe ich immer aufgeklärt, weil für mich das was Spannendes war und das für die anderen war es dann letztendlich auch spannend.
Sie haben uns schon erzählt, Sie sind eigentlich gelernter Werkzeugmacher. Bei Rodenstock in München haben Sie gelernt und sind dann über Ihren Zivildienst, wo Ihr Bruder Ihnen, glaube ich, den Tipp gegeben hat, in die Pathologie gekommen und dann so zu Ihrem heutigen Beruf des Präparators. Die zwei Berufe, Werkzeugmacher und Präparator, könnten wahrscheinlich nicht unterschiedlicher sein, oder?
Das ist richtig, aber im Nachhinein gesehen war das Optimale, was mir passieren konnte, weil der Zusammenschluss, ob Sie jetzt einen Verstorbenen plastisch rekonstruieren nach einem schweren Unfall, sagen wir mal Zugüberfahrung, oder Sie müssen in der Sammlung irgendein Präparat, einen Ständer konstruieren, das aufbauen, was bauen, machen. Diese Kombination ist einfach hervorragend und die hat mich so super begleitet, weil als Präparator sind Sie auch während einer Obduktion als Mitarbeiter des Arztes, des Obduzenten, der ja hauptverantwortlich ist, sind Sie der technische Assistent, der Arbeiter, der alles das macht. Also da müssen Sie handwerkliches Geschick haben.
Also ein Handwerker.
Das ist Handwerker. Sie müssen sägen, Sie müssen schneiden und so weiter. Sie müssen mit entsprechenden Instrumenten arbeiten. Das ist eine ganz entscheidende Geschichte.
Vielleicht erklären Sie uns kurz so ein bisschen, was den Präparator auch von dem Mediziner unterscheidet, weil Sie sind kein Mediziner,
Studium. Genau, ich habe kein Studium, ich bin kein Mediziner, ich bin quasi Seiteneinsteiger wie Zivildienst. Ich hatte in der Pflegeschule 120 Stunden Anatomieunterricht und dann das Glück, dass ich von sehr, sehr guten Kollegen in Deutschland lernen durfte. Das waren damals auch einige der besten Präparatoren in Deutschland. Und von Gunther von Hagens, damals in seiner Heidelberger Zeit, habe ich in der Uni-Zeit sehr viel gelernt.
Der bekannt ist für seine Ausstellung Die Körperwelt. Da reden wir später noch ein bisschen intensiver
drüber. Und das ist eben, dass Sie die Hauptverantwortung des medizinischen Präparators, es gibt ja auch Tierpräparatoren, es gibt auch geologische Präparatoren, das medizinische Präparat ist in erster Linie die Wiederherrichtung des Leichnams nach der Obduktion. Dass, wenn er angekleidet im Sarg liegt, von der Obduktion nichts mehr zu sehen ist, dass der von den Angehörigen auch angesehen werden kann. Und da kommt es darauf an, dass sie das richtig sauber machen, gut machen. Dann kommt es auch zu diversen Knochenentnahmen, zum Beispiel während der Obduktion, die sie brauchen. Die macht nicht der Arzt, sondern das macht der Präparator. Ob das jetzt ein Oberschenkelknochen ist, ob das jetzt ein Stück der Wirbelsäule ist, ob das jetzt die Eröffnung des Schädels ist, das ist die Arbeit des Präparators. Und die ist dann natürlich, je besser dass sie sind, desto mehr Tätigkeiten machen sie. Ich habe zum Schluss, ich mache heute eine Sektion, also komplett alleine kann ich das, bin aber hauptverantwortlich ist immer der Arzt, der Obduzent. Und das sind aber die ganzen technischen, handwerklichen Arbeiten.
Wahrscheinlich ist aber auch ein sehr körperlicher Beruf,
Das in jedem Fall, weil wenn Sie mal eine Leiche mit über 100 Kilo auf den Sektionstisch bringen, das ist zwar mehr oder minder eine technische Sache, wenn Sie gewusst wie, dann geht es, aber das ist dann doch auch sehr, sehr anstrengend.
Sie sind seit ein paar Jahren im Ruhestand, seit 2019, aber ganz können Sie nicht von Ihrer Faszination für den Tod und die Toten lassen von Ihrem Beruf. Sie sind immer noch 2-3 Tage die Woche im Institut. Erlauben Sie uns so ein bisschen mehr Einblick in Ihren Alltag. Wie öffnen Sie zum Beispiel auch so einen Körper von einem Menschen als Präparator?
Die Eröffnung des menschlichen Leichnams, da haben Sie ein spezielles Hautmesser, das ist messerscharf. Da gibt es den sogenannten Kragenschnitt, das heißt, Sie von Schulter zu Schulter machen Sie einen Rundbogen und dann den sogenannten Medianschnitt, der schließt an dem an und geht dann bis zur Schambeinfuge, geht der hin. Und dann wird seitlich, werden die Haut- und Muskelgewebe abpräpariert und dann unter diesem erzeugten Hautlappen werden die Halsorgane freipräpariert. Beide müssen Sie untersuchen, um zum Beispiel die Halsschlagadern zu untersuchen, die ja das Hirn mit sauerstoffreichem Blut untersuchen, oder der Kehlkopfbereich, der Zungengrund, die Gaumenmandeln und so weiter, ist da alles in Ordnung? Ist im oberen Trakt der Luft- oder Speiseröhre irgendeine Entzündung, ein Krebs drin? Das müssen Sie ja alles untersuchen können. Deswegen wird es nach unten raus präpariert.
Also geht es darum, warum ein Mensch gestorben ist oder an Wasser gestorben ist?
Ja, genau. Die Todesursache ist immer letzten Endes. Und wir, das müssen Sie sich vorstellen, wie eine Perlenschnur, wird eine Perle nach der anderen aufgereiht. Das ist die pathophysiologische Geschichte und zum Schluss steht die Todesursache. Und dann müssen die Rippen eröffnet werden mit einer großen Rippenschere, um an die Brustorgane zu kommen. Wir entnehmen immer A-Block. Das ist die Technik nach dem damaligen Pathologen Zenker aus Erlangen und das A-Block. Und dann sind die im Verbund, die Organe, und die werden dann aus dem Zusammenhang präpariert und dann alle Gefäße aufgeschnitten, die Hohlorgane werden aufgeschnitten, das Gewebe eingeschnitten, wie bei der Leber zum Beispiel. Und aus jedem Organ wird eine kleine Probe für die histologische, also für die feingewebliche Untersuchung herausgeschnitten, dass der Obduzent dann später unter dem Mikroskop dann nochmal alles überprüfen kann und nachweisen. Der große Vorteil der Obduktion ist, dass man fast 100%, also 95% ungefähr, eine Diagnose mit dem bloßen Auge stellen kann.
Wann landen Leute dann eben bei Ihnen in der Pathologie, bei Ihnen auf dem Tisch, wenn unklar ist, woran sie gestorben sind?
Oder? Nein, das geht in den Bereich der Rechtsmediziner. Die Rechtsmediziner, die befassen sich mit Verstorbenen, da wo der Tod, die Todesart unklar ist oder wenn es um einen nicht natürlichen Tod geht.
Verbrechen.
Das heißt Unfall, Suizid, Tötungsdelikte. Wir in den Pathologien, wir untersuchen nur Menschen, die eines natürlichen Todes verstorben sind. Jetzt ist die Frage, was ist der natürliche Tod? Der natürliche Tod ist, wenn das Ableben vorhersehbar ist. Das heißt, der Mensch war schon schwer krank, liegt auf der Palliativ- oder Station im Hospiz, hatte schon mal einen schweren Herzinfarkt, hatte schon mal einen Schlaganfall, ist schon sehr betagt. Wenn der verstirbt, ist es nicht ungewöhnlich. Dann ist es nachvollziehbar. Das ist der natürliche Tod. Mhm. Und das machen die Pathologen. Und die dürfen unnatürliche oder unklare Todesfälle nicht obduzieren, weil diese Leichen alle von der Staatsanwaltschaft beschlagen
werden. Und ist es dann der Wunsch der Familie oder warum kommt
der
Mensch zu Ihnen?
Wenn der behandelnde Arzt des Patienten, der muss ein Gespräch mit der Familie führen und die totensorgeberechtigten Angehörigen sind diejenigen, die entweder Ja oder Nein sagen, die einer Sektion zustimmen, Sektion, Obduktion, Autopsie ist alles dasselbe, oder Nein sagen. Da ist es aber sehr wichtig, dass der behandelnde Arzt die Angehörigen in einem Beratungsgespräch mitnimmt, aufklärt, ihnen sagt, das ist auch für ihn selber schon wichtig, dass er sich ziemlich sicher in der Diagnose ist, aber er möchte es trotzdem abschließend wissen, was dann später für die Angehörigen in einem Jahr dann auch wichtig ist. Wenn sie jetzt momentan sagen, ja, für uns ist es jetzt nicht so wichtig, das kommt später. Das habe ich in vielen, vielen Jahren gemerkt, dass Leute nach einem halben Jahr bei uns anrufen und wollen wissen, was bei der Sektion rausgekommen ist. Und dann, wenn ich den Vorgang nachschaue, wir haben alles dokumentiert, dann sehe ich, sie haben damals die Sektion abgelehnt. Und dann ist die Enttäuschung doch ein bisschen da.
Wie häufig kommt sowas vor, dass so eine Sektion gemacht wird?
Also mittlerweile ist es so, dass deutschlandweit nur noch an natürlichen Verstorbenen 2-3% obduziert wird. Also das ist verschwindend gering. Die meisten Sektionen deutschlandweit werden von den Rechtsmedizinern durchgeführt, aber die Pathologien, die sind verschwindend gering. Ich muss offen zugeben, dass es auch daran liegt, dass die diagnostischen Maßnahmen heute mit Digitalisierung schon fast aufs 100%ige rausgehen. Aber es gibt immer noch kleine Zweifelslücken und genau die sollte man immer abdecken, beziehungsweise man sollte immer versuchen, eine Sektion durchzuführen, auch wenn ich mir schon 100%ig sicher bin, wir haben selbst bei hochtechnologischen diagnostischen Verfahren nachgewiesen, dass die Diagnose anders war.
Wie häufig wird die Todesursache falsch bestimmt?
Das ist mittlerweile verschwindend gering. Das können Sie ganz klein beziffern. Die war früher wesentlich häufiger, weil da, wenn ich vor allen Dingen in den 20er, 30er, 50er Jahren, ich arbeite gerade die ganzen alten Sektionsberichte durch, da waren die Abweichungen schon noch riesengroß. Die sind mit der modernen Diagnostik wesentlich geringer geworden. Aber es gibt sie trotzdem noch. Und das sollte man ausschließen.
Hier ist SR3 aus dem Leben, heute mit dem Präparator Alfred Rippertinger. Auf Ihrem Arbeitstisch lagen auch regelmäßig Selbstmörder oder eben auch Menschen, die bei einem Unfall ums Leben gekommen sind. Wie können Sie dann auch ja so einen Körper wiederherstellen? Zum Beispiel, wie Sie vorhin gesagt haben, wenn ein Mensch sich vor den Zug geworfen hat und von einem Zug überfahren wurde.
Da muss man unterscheiden, diese Verstorbenen kommen nach einer Sektion aus dem Institut für Rechtsmedizin oder einer dortigen Untersuchung zu uns, wenn die Leiche freigegeben ist. Dann können wir eine sogenannte plastische Rekonstruktion oder hygienische Totenversorgung durchführen. Und wenn ich hier zum Beispiel von einem ICE überfahrenen vor mir liegen habe, da keine Extremität mehr dran sind und so weiter. Die Hauptarbeit ist dabei gutes Nähen. Nähen, das lernen Sie bei der Sektion. Und wenn Sie gut nähen können, das ist die Hauptarbeit. Aber die Verbindungen herstellen, eine abgerissene Wirbelsäule zum Beispiel, die müssen Sie irgendwie verankern. Dann kann man Holzstücke, man kann Metallstücke nehmen, die man einsetzt, verbindet. Also das handwerkliche Geschick kombiniert mit dem Wissen in Anatomie des menschlichen Körpers, das ist die ideale Kombination für einen Präparator.
Warum ist das so wichtig, Ihre Arbeit auch gerade aus Sicht von Angehörigen?
Bei Suiziden oder bei Unfällen, auch Tötungsdelikten, handelt es sich um einen ganz plötzlichen Tod. Da hatten die Angehörigen dann auch gar keine Gelegenheit mehr, sich zu verabschieden. Stellen Sie sich vor, Sie wissen, was passiert ist und stehen dann im Friedhof nur vor dem verstoßenen Sarg. Sie können nicht mehr nachschauen. Der Zweifel bleibt immer bestehen bei den Leuten. Man hat das auch statistisch nachgewiesen. Das Wichtigste ist für die Leute, dass sie die Chance bekommen, sich nochmal selbst davon zu überzeugen, dass der A wirklich tot ist, dann auch ihm die Schrecken zu nehmen, wenn er weiß, was passiert ist, dass es nicht so schlimm ausschaut, wenn wir ihn entsprechend herrichten, dass er aber nochmal die Chance hat. Und ich empfehle es auch immer den Bestattern, es zu machen, denn wenn ein Angehöriger den Verstorbenen im offenen Sarg nochmal sehen kann, nimmt er ohne es selbst wahr oder zu nehmen oder wissentlich eine Überprüfung vor. Und dann sage ich dem Bestatter, dann kann er nachschauen, ist das Kissen drin, das ich bestellt habe, ist der so angezogen, hat der das Kreuz in der Hand, das ich mitgegeben habe, das Bild, den Brief. Das ist eine Kontrolle, ohne dass sie es öffentlich machen. Und das ist für sie natürlich eine gute Sache. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil dann können die Angehörigen auch bewusst Abschied nehmen und sich verabschieden.
Also wichtig schon auch für den Trauerprozess und die Verarbeitung eben des Verlustes des Menschen.
Unbedingt.
Gerade auch, wenn es bei so einem Unfall war oder gerade wenn es auch um ein Unfallopfer geht. Sie haben ja auch ganz viele Beispiele in Ihrem Buch. Sie beschreiben da zum Beispiel einen Fall von einem Jugendlichen, 15-Jähriger, der in den Keller geht und keiner weiß warum, die Schrotflinte des Großvaters in den Mund nimmt und abdrückt. Und für die Mutter war es zum Beispiel ganz wichtig, dass sie den Leichnam wiederhergestellt
hat. Genau, das war im 15-Jahr, es war ein Streit, ging es ums Zeugnis. Der ist dann in den Keller, hat sich mit der Schrotflinte des Großvaters erschossen. Und es gibt ein Buch von einem Münchner Tatortreiniger, Peter Anders. Der hat den Fall, der hat den Keller hergerichtet. Er hat geschrieben, wie er da reingekommen ist, hat es ausgeschaut, als wenn jemand Himbeerquark an die Wände gespritzt hat. Und so hat die Mutter ihren Sohn gefunden. Der Kopf war de facto nicht mehr da. Und der kam aus der Rechtsmedizin dann zu uns. Und wir haben den Kopf so rekonstruieren können, dass sich die Mutter und die Schwester, die wollten sich nochmal verabschieden, nochmal den Jungen gesehen haben. Auch wenn wir zum Teil nicht mehr alles zeigen können, wenn wir halbe Gesichter abdecken müssen oder wenn wir nur noch eine Hand, einen Arm zeigen können. Für die Angehörigen ist es wichtig, einen Teil des Verstorbenen nochmal zu sehen, zu realisieren, was passiert ist, aber ich konnte mich nochmal verabschieden.
Aber wie gelingt Ihnen das dann so, einen Körper, der so zerstört ist, wiederherzustellen?
Das ist einfach das jahrelange Wissen, das ist das Interesse an der Arbeit und auch das Bestreben, nicht nur für den Toten zu arbeiten, ihm was zu tun, sondern auch für die Angehörigen etwas zu tun. Und das treibt einen auch immer wieder an und treibt einen auch immer wieder zu diesen Leistungen. Mein Arbeitskollege und ich, wir haben uns da spezialisiert. Ich mich vor allen Dingen auf den Kopfbereich. Er hat die ganzen anderen Körperregionen gemacht. Und selbst wenn wir einen Verstorbenen hergestellt hatten, war unsere Meinung unterschiedlich. Hat er gesagt, ich bin jetzt noch nicht so zufrieden. Habe ich gesagt, Mensch, was wusste denn, der schaut super aus. Oder umgekehrt, habe ich gesagt, Mensch, das gefällt mir nur überhaupt nicht. Dann sagt er, hey, was willst du? Das haben wir super gemacht. Und das ist immer eine subjektive Geschichte. Und letzten Endes, die Angehörigen haben wir immer mitbekommen, die waren zufrieden. Und die waren, ich kann nicht sagen glücklich, aber sie konnten sich verabschieden. Und das ist der wertvolle Punkt, der oft unterschätzt wird.
Fragen Sie sich manchmal auch, wenn bei Ihnen ein Mensch auf dem Tisch liegt, der sich das Leben genommen hat, warum er sich das Leben genommen hat?
Nein, weil die Gründe sind alle so speziell und spezifisch und Sie können nicht mehr dahinter blicken. Selbst ein sehr guter Arbeitskollege von mir hat sich das Leben genommen und ich weiß bis heute nicht, was die Gründe sind. Man soll und darf diese Leute auch nicht verurteilen, weil wir wissen nicht, was der Auslösemoment, der Auslösepunkt dieser Tat, dieser Vorgehensweise war.
Die Menschen, die dann eben auch zu Ihnen kommen, dann sieht man teilweise auch die Spuren des Todes oder für den Grund des Todes, ob es Krankheit ist oder ein Unfall. Lassen Sie diese Spuren dann auch verschwinden? Und wie gelingt Ihnen das?
Das, was wir machen, ist die entstellenden Verletzungen, die müssen alle behoben werden. Aber bestimmte Zeichen des Geschehens, also Blutergüsse, Abschürfungen, die lassen wir bewusst. Die werden nicht überschminkt, damit der Angehörige auch wirklich weiß, er weiß ja, was passiert ist, aber dann auch nachvollziehen kann, dass der tot ist. Wenn wir das jetzt schon, so wie die Amerikaner, so alles überschminken und der liegt da, als wenn er schläft, dann können die Leute gar nicht nachvollziehen, warum der tot ist. Er sieht doch so gut aus, der hat ja gar nichts.
Das kann nicht sein dann.
Genau. Und drum lassen wir bewusst hier etwas. Nur die schrecklichen Entstellungen, die werden natürlich von uns alle wieder so weit hergestellt, dass die Angehörigen keinen schlimmen Anblick erleiden müssen.
Wie ist das bei anderen Spuren, wenn jemand zum Beispiel an einem Herzinfarkt gestorben ist und es solche blauen Flecken oder sowas gibt?
Blaue Flecken, das sind meistens die toten Flecken, da können Sie nichts machen. Die können Sie natürlich auch überschminken. Bei einem akuten Rechtsherzversagen zum Beispiel kommt es zu einer sogenannten oberen Einflussstauung. Da passiert es Ihnen, dass der Kopf blitzeblau ist, weil das rechte Herz pumpt das Blut nicht mehr in die Lunge rein. Das linke pumpt aber noch das Blut in den Kopf rein. Also wird der richtig blau. Das können Sie auch mit Schminken, weil das bringen Sie nicht mehr raus, das können Sie überschminken, das ist ganz klar. Aber ansonsten haben Sie bei einem akuten Herzinfarkt oder bei einer Lungenarterienembolie haben Sie ja nicht unbedingt solche Hautveränderungen.
In Krimis, die sind ja unheimlich beliebt, können Pathologen und vor allen Dingen auch ja, die Rechtsmediziner immer exakt den Todeszeitpunkt bestimmen. Ist das wirklich so?
Das ist Quatsch, das ist weit hergeholt. Also die Rechtsmediziner, die nehmen einen wesentlich weiteren Zeitraum, also das sind Stunden. Also wenn Sie einige Krimiserien in Anführungszeichen nehmen, die von einer halben Stunde oder Stunde, ist alles Quatsch. Also es sind schon einige Stunden. Genauso wenig wird ein Beschuldigter von einem Kripo-Beamten befragt, wo waren Sie von 18 bis 19 Uhr. Die fragen den, wo waren Sie ab heute Nachmittag, den ganzen Nachmittag bis abends. Also es wird nicht eingegrenzt. Nein, das ist schwer möglich, zumal dann oft in den Krimis am Tatort der Verstorbene nicht entkleidet wird. Und das ist das Wesentliche, weil nämlich hier die Rektaltemperatur gemessen werden muss, um dann zu sehen, mit abnehmender Temperatur im Darm, es geht stündlich um 1 Grad, kann man das messen und Sie sehen, die Verstorbenen im Krimi sind alle angekleidet.
Also das ist sowas, wo man das messen kann, ja. Wie lang der Todeszeitpunkt zurückliegt. Was sind das noch für Kriterien, an denen Sie das messen können?
Wenn jemand im Freien liegt, das ist sicher der Tierfraß, vor allen Dingen, wenn Schmeißfliegen kommen, die Anlage von Maden, dann können Sie die Entwicklungsstadien sehen. Und darauf können Sie schließen, wie die Population, wie viel die das ist und so weiter. Und dann können Sie die Liegezeit schon mal abgrenzen. Dann die Leichenstarre, die Leichenflecken, das sind ganz wesentliche Punkte, die Sie schon hernehmen. Also vor allen Dingen bei relativ frisch Verstorbenen ist die sind die Totenflecken und die Leichenstarre ist maßgeblich. Weil die in einer gewissen Zeit, die Totenflecke treten ungefähr 20 bis 30 Minuten nach dem Ableben auf. Die Leichenstarre in der Regel kommt auf die Umgebungstemperatur auf und um den Habitus des Verstorbenen 2 bis 3 Stunden nach dem Ableben.
Apropos Krimis, bei Ihnen im Institut wurden auch viele Krimis gedreht, Serien und Filme. Was war da alles dabei und haben Sie auch mal eine kleine Rolle gekriegt?
Ich habe mehrere Rollen schon gekriegt, also die berühmte, das Aufdecken, meistens in der Serie Der Alte. Was ist gedreht worden? Die ganzen Münchner Tatorte, Polizeiruf 110, Kommissarin Lukas, Siska, die Chefin, die wird aktuell auch noch gedreht, Aktenzeichen Y, da hatte ich eine größere Sprechrolle als Rechtsmediziner. viele andere Serien, Schwarzach 23, damals ihr Auftrag, Pater Castello, oder mit Herz und Handschellen, das war eine erste auf Sat 1 für Jugendliche mit Henning Baum und Elena Uhlig in den Hauptrollen. Oder auch drei Eberhofer-Krimis sind bei uns im Institut.
Der Eberhofer auch bei Ihnen.
Der Eberhofer war auch bei uns, ja.
Und sagen Sie dann manchmal auch, so wie ihr das macht, kann das nicht funktionieren? Oder sagen Sie, okay, für den Film und das Fernsehen, lass mal.
Das sage ich zwar öfter, aber da muss ich dazukommen, das ist der Dramaturgie geschuldet und der Kameraausstellung. Wenn der Schauspieler, der dem Verstorbenen Mien verkehrt rum auf den Tisch liegt, sage ich, das ist Quatsch, dann sagen die, ja, geht nicht, die Kamera, wir brauchen das so, dann winke ich halt ab, dann lasse ich das gut sein, Film ist Film, also es sind viele Dinge, oder wenn die anfangen im Sektionssaal zu trinken, zu essen, Musik zu hören, das ist alles ein No-Go.
Aus Respekt auch.
Das geht überhaupt. Erstens aus Eigenschutz, essen und trinken würde ich da nie, aus hygienischen Gründen, und das mit dem Radio, das ist der Respekt der Verstorbenen gegenüber. Man trägt auch keine Baseballmütze während der Arbeit und so weiter.
Sie sind auch Experte für Einbalsamierungen. Wann und warum wird sowas heute noch gemacht?
Heute in erster Linie aus hygienischen Gründen. Die meisten werden einbalsamiert, wenn es um Flugtransporte in die Heimatländer zurückgeht, weil die Verstorbenen ganz normal im Frachtraum geladen werden, wo die Koffer der Reisenden sind. Also, und dann darf halt nichts passieren, dass der Leichnam während des Fluges Fäulnis übergeht oder die Kiste platzt. Deswegen die Einbalsamierung. Oder sie haben Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Und die werden oft über den Zeitraum der normalen Todeszeit, das heißt über die Bestattungsfrist hinaus, aufgebahrt und dann in Gebäuden, die nicht nur reine Totenhäuser, keine Leichenhäuser sind, sondern öffentliche Gebäude, Franz Josef Strauß zum Beispiel im Prinz-Karl-Palais München oder der Rudolf Mooshammer in der Lukaskirche, oder einer ist mal in einer Halle, in einer Flugzeughalle aufgebahrt worden. Wir haben den Flugzeugmechaniker, den Bölko, einbalsamiert. Professor Bölko, also das ist aus hygienischen Maßnahmen angeordnet.
Sie haben Franz Josef Strauß angesprochen, Rudolf Mooshammer, aber auch Roy Black lagen bei Ihnen auf Ihrem Arbeitstisch. Ja. Wie ist das? Das sind Menschen, die lange in der Öffentlichkeit standen und auch eine besondere Ausstrahlung hatten. Haben Sie die auch noch, wenn Sie dann tot sind, als Tote?
Nur in gewisser Weise. Meine Herangehensweise ist so, dass ich zuerst wahrnehme, dass ich der Verstorbene ist, der zu Lebzeiten eben eine Persönlichkeit des öffentlichen Lebens war, aber ab dann beginnt meine Arbeit, und dann ist es egal, ob von mir der Herr Meier, die Frau Müller oder sonst wer liegt, die Arbeit ist dann exakt dieselbe, und dann ist es wirklich tatsächlich so, im Tod sind alle gleich. Es kann keiner was mitnehmen, es endet hier auch Macht, Reichtum, alles ist hier vorbei. Ich habe auch schon kirchliche Würdenträger einbalsamiert. Es ist alles vorbei und dann sind alle gleich.
Franz Josef Strauß haben Sie unter Polizeischutz damals einbalsamiert. Warum das?
Tja, Sie glauben gar nicht, was da für ein Hype war. Wir sind ja dann nach Regensburg gefahren in die Klinik, wo er verstorben ist. Das ganze Klinikgelände war hermetisch abgeriegelt. Man konnte den Körper auch nicht normal in der Pathologie, in dem Gebäude, das ist separat gewesen, auch wie bei uns in Schwabing, weil dann hätte man den Leichnam über offenes Gelände transportieren wollen. Da war das Risiko den Behörden zu groß, dass er eventuell fotografiert werden könnte. Also hat man ihn hier in einem OP-Raum obduziert, und dort sollten wir dann auch einbalsamieren. Das hat sich dann geändert. Wir mussten in einen kleinen Raum wechseln. Und da war in den ganzen Fluren, es war überall Polizei, außen Polizei. Ich habe sowas noch nie gesehen. Das war mein bestbewachtester Arbeitsplatz, den ich je hatte.
Und mit Roy Black war auch für Sie eine besondere Arbeit dann?
Das war mehr oder minder, aber da war es eher ruhig rum. Den größeren Hype hatten wir dann bei Rudolf Mooshammer. Da war das richtig extrem. Da war unsere Hauptarbeit, uns die Journalisten vom Leib zu halten und Fotografen, dass die irgendwie reinkommen. Das war übrigens der erste Moment, wo ich den Kühlraum unseres Instituts abgesperrt habe, denn es ist nichts fataler, als wenn dann ein Foto eines bei uns unter Obhut liegenden Verstorbenen in eine Zeitung reinkommt.
Aber wie läuft so eine Einbalsamierung ab? Was machen Sie da mit dem Körper?
Also es ist im Gegensatz zu früher, die Ägypter haben ja ihre Leichen schlichtweg gepökelt, in Natron eingelegt, um sie zu entwässern. Heute öffnen wir die Oberschenkelarterie und füllen da ungefähr 6 Liter. 6 Liter haben wir im Blutkreislauf in einem Gemisch. Als Grundsubstanz ist Formalin. Wir hatten dann noch Chloralhydrat drin und einige andere Ingredienzien. Und Eosin dazu ein Rotfarbstoff aus der Histologie, damit die Haut rosa bleibt, und füllen den auf. Wir brauchen dazu das Blut nicht abpumpen, sondern das vermischt sich mit dem Restblut. Einiges Blut läuft über die eröffneten Venen ab. Und dann konserviert es den Leichnam, es bindet die Eiweißketten und dann kann der nicht mehr faulen. Das Gewebe kann nicht mehr faulen. Und das ist in der Regel heißt, man kann das 14 Tage absichern. Wir hatten mal eine Einbalsamierung für einen, der bekam ein spezielles Grab auf einem Münchner Friedhof. Das dauerte ein Vierteljahr. Ein Vierteljahr war der bei uns in der Kühlkammer. Das hat nach einem Vierteljahr genauso ausgeschaut an dem Tag, wo man einbalsamiert hatten.
Das ist das eine, die Einbalsamierung, aber da kommen auch Kräuter ins Spiel. Was hat es damit zu tun?
Ja, wir haben uns da ein bisschen an die Anlehnung, das habe ich von meinem Vorgänger. Wir hatten da ein Gemisch, das nennt sich Spezies Aromatici, Gemisch aus Thymian, Nelken, Kobeben, das ist ein malaysisches Pfeffergewürz, dann Pfefferminzblätter, dann Lavendel. Und dieses Gemisch, das wird in dem Bauchraum, den wir immer bei der Einbalsamierung eröffnen, weil wir in der Regel, das war damals so, das durften wir später nicht mehr, die Eingeweide entnommen haben und haben den Bauch mit dem Gewürz aufgefüllt und der diffundierte durch den Körper. So ähnlich haben es die Ägypter auch gemacht. Sie haben auch sehr viel mit Gewürzen gearbeitet und das haben wir uns auch zu Hilfe genommen und wir haben uns an die Anlehnung der Ägypter ein bisschen gearbeitet. So, das war ein Spleen auch von mir, muss ich ganz offen sagen, so ein bisschen in die Techniken einzugreifen.
Ist das wegen des Geruchs oder warum haben Sie das gemacht?
Ja, weil dieses Gewürz diffundiert durch den Körper und dann riecht er auch ein bisschen nach den Gewürzen, aromatisch, wenn Sie so mögen, aber das ist halt ganz wichtig, weil das geht dann auch durch die Kleidung und wenn sich die Angehörigen nochmal verabschieden, den sehen und auch überhaupt im Sarg wird's dann, ist es dann ein angenehmer Geruch, selbst wenn der Sarg nicht mehr geöffnet wird, es kann nach außen hin nichts passieren.
Sie haben sich auch um jahrhundertalte Leichen gekümmert. Wie ist der Moment, wenn Sie so einen Sarg öffnen, der jahrhundertelang zu war?
Ja, das ist meinem ehemaligen Chef Professor Nährlich geschuldet, der ja Paläopathologe und Mumienforscher ist. Da hatten wir sehr viele Momente, vor allen Dingen aus der napoleonischen Zeit haben wir da Mumien gehabt. Und das ist absolut spannend. Das ist wie, als wenn Sie eine Wundertüte aufmachen. Sie wissen nicht, was drin ist. Wie schaut es denn aus? Wie hat der Körper ausgeschaut? Weil bei Naturmumien ist es so, dass es wichtig ist, dass der Körper nicht zu korpulent ist und dass ein steter, konstanter Luftstrom, ob der jetzt kalt, warm ist, ist es egal. Und die Luftfeuchtigkeit darf nicht mehr als 60% haben, dann bekommen Sie Naturmumien. Das passiert auch heute noch in Großstädten in Deutschland in den Sommermonaten, dass in Wohnungen Mumien gefunden werden, weil die auf natürliche Weise austrocknen. Da brauchen Sie keine Chemikalie dazu. Das ist ganz natürlich.
Wenn es zu warm war oder der Luft,
die nein, Luftzufuhr. Nein, der Luftzufuhr und es kamen keine Viecher ran und der Körper war eben relativ schlank, weil wenn der etwas korpulenter sind, da haben meistens die Fäulnisbakterien die Überhand. Kleine Gelenke wie Finger oder Nasenspitze, die fangen an zu trocknen und zu mumifizieren, aber die größeren, korpulenten Teile fangen zu faulen an.
Was für Geheimnisse haben Sie da entdeckt und was erzählt auch so eine mumifizierte Leiche, wenn Sie so einen Sarg öffnen, der so 300-400 Jahre zu war?
Also wir hatten in einer bayerischen Gruft, mein Chef hat auch da Bücher drüber geschrieben, ganz hochinteressante. Das war der Flügeladjutant vom ersten bayerischen König, Max dem Ersten Josef. Da war ein befreundeter General dabei, das war der Heinrich der 52. zu Reuß-Köstritz. Der war Erzieher von König Ludwig dem I. Und bei dessen Untersuchung haben wir festgestellt, dass er mal eine Tuberkulose erlitten hat und an einer Lungenentzündung ist er verstorben. Also solche Sachen können Sie da rausbringen. Das ist hochinteressant. Und der Sohn des Flügeladjutanten, das war der Friedrich von Jordan, mit 33 Jahren verstorben an einer schweren Entzündung, die wohl hier an der Halsseite war. Und dann hatte man im Kopf noch das Hirn gefunden. Es sah aus wie so eine Trockenreisscheibe, aber es war erhalten. Man konnte alle Befunde noch erheben. Das war so hochinteressant.
Spannend. Aber wie finden Sie das raus, dass der eine Tuberkulose hatte?
Das in der Histologie. Es wird alles aufgearbeitet. Mein Chef ist da spezialisiert, mumifiziertes Material aufzuarbeiten und dann können Sie alles untersuchen.
Wenn Sie so einen alten Sarg aufmachen, einen Hund nehmen Sie aber nicht mehr mit?
Nein. Das mit dem Hund, das war das Spannende. Das war im Winzinger Rode. Da war die Die ganze Grafenfamilie war während der Entnahme dabei, bei der Eröffnung. Selbst die Kinder, das war völlig normal für die. Haben wir die erstmal zu uns gebracht, dann haben wir die aufgearbeitet, die kommen in frischen Särgen zurück. Und bei der Eröffnung war ein großer Prunksarg aus Zink. Und den haben wir eröffnet und da drin waren die Knochen von dem Urahnen drin gelegen. Und der junge Graf, der hatte seinen Hund dabei. Und der Hund hat es gesehen, wollte schon in den Sarg reinspringen, wollte den Oberarmknochen dann schnappen und mit dem abhauen. Und der Graf hat den Hund gerade noch weggezogen, sonst wäre der mit den Knochen weg. Also es war eine spannende, also das ist die Situationskomik, die Sie da auch miterleben können.
Sie haben es vorhin schon gesagt, zu Ihrer Arbeit gehört auch die Plastination. Sie haben lange auch zusammengearbeitet mit Gunther von Hagens, der bekannt ist für seine Körperweltenausstellung. Sie habe ich 1981 kennengelernt. Genau. Wie war die Zusammenarbeit?
Ja, die war in der Form, dass ich damals noch ledig sehr oft an den Wochenenden nach Heidelberg gefahren sein und bin zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag bin ich mit ihm im Keller der Anatomie gestanden und habe da an Leichen präpariert, an Leichen gearbeitet und habe sie konserviert und habe von ihm da sehr, sehr viel erfahren und habe dann später eben ab 1982, 83 eine eigene Anlage bei mir im Institut gehabt und habe selbst über 35 Jahre plastiniert. Das ist die beste Konservierungsmethode für verwesliches Material, ob das jetzt pflanzlicher, tierischer, menschlicher Herkunft ist, ist völlig egal. Das ist die beste Methode. Sie imprägnieren quasi das Gewebe mit polisierbaren Kunststoffen. Das ist entweder Polyesterharz, Epoxidharz oder Silikon.
Mit seinen Ausstellungen und seiner Arbeit hat er ja auch sehr polarisiert. Wie haben Sie das erlebt und wie ist das auch bei Ihnen, wenn Sie ja zum Beispiel von der Plastination und Ihrer Arbeit erzählen?
Also wenn die Leute das sehen, dann sind die fasziniert und sehen auch, weil ich habe ja den Schwerpunkt auf einzelnen Organen. Für manche Leute wird es schwieriger, wenn es um sogenannte Ganzkörperplastinate, also ganze Körper geht, um dann nachzuvollziehen, das war mal ein gelebter Mensch. Das war am Anfang auch der Schwerpunkt oder das war die Problematik auch mit der Politik, mit den Ausstellungen, mit den Kirchen und so weiter. Da ist man dagegen angegangen. Heutzutage ist es völlig normal geworden. Ich kenne die Ausstellungen aus vielen, vielen Städten aus dem In- und Ausland. Wenn ich zu Körperweltenausstellungen gehe, interessieren mich die Präparate weniger. Ich schaue mir die Leute an, die sich die Präparate anschauen. Die interessieren mich wesentlich mehr, die Reaktionen. Mhm. Wie erzählen sich die gegenüber was? Wie reagieren Kinder vor diesen Präparaten? Kinder, die völlig unvoreingenommen drauf zugehen. Und das ist das Spannende. Und das interessiert mich am meisten, weil die meisten Präparate kenne ich ohnehin.
Was haben Sie da beobachtet, wenn Sie da in Anführungszeichen Mäuschen gespielt haben?
Ja, manche hatten halt Schwierigkeiten mit der räumlichen Zuordnung, wo, was oder so ist das. Oder manche hat gefragt, ja, ich würde jetzt gerne interessieren, die Gallenblase, ich habe da Probleme oder würde man gleich sehen, wo das ist oder so weiter. Oder weißt du, wo das ist? Aber die Erklärungen sind halt sehr, sehr gut, die auch dabei sind. Aber das sind so auch die Gespräche oder mancher sagt halt, das sieht aber gruselig aus, weil das oder diese Sprenggeschichte, weil es nicht nachvollziehbar ist, wie sieht es insgesamt wieder aus und. Währenddem Kinder, Jugendliche, die waren da völlig unbeeindruckt.
Sie sagen, Menschen bereiten sich zu wenig auf den Tod vor und wünschen sich ja auch einen anderen Umgang mit dem Tod. Warum, sagen Sie, ist es wichtig, dass wir uns da besser drauf vorbereiten?
Dann kommt es nämlich nicht vor, dass die Leute immer unvorbereitet getroffen werden. Und das passiert natürlich auch, wenn Sie alle Maßnahmen ja treffen, würde mich heute auch treffen, wenn einer meiner Verwandten oder Menschen, die ich liebe, von heute auf morgen nicht mehr da wären. Das ist dasselbe, aber man kann etwas tun. Man kann schon Vorsorge treffen, man kann sich schon mal damit beschäftigen. Es gibt Broschüren von Bestattungsunternehmen, man kann sich aufklären lassen, man kann sehr viel selber tun.
Zum Beispiel, was würden Sie da empfehlen?
Man kann sich selber schon mal einbringen und sagen, ich möchte mal, dass die und die Musik bei meiner Bestattung gespielt wird, meine Lieblingsmusik. Ich würde mir schon mal einen Sarg wünschen, der so und so ausschaut. Ich möchte gern die Kleidung im Sarg anhaben. Ausgeschlossen ist natürlich Leder, weil das nicht verwesen kann. Das dürfen Sie sind nicht Schuhe, Lederhosen in Bayern zum Beispiel wäre auch nicht gestattet. Wie möchte ich mal meine Trauerfeier gestaltet wissen? Wo soll es stattfinden? Welche Blumen möchte ich gerne haben? Sie können den Angehörigen wahnsinnig viel abnehmen, wenn sie schon viel selbst bestimmen, wo soll alles stattfinden, wie möchte ich mal bestattet, möchte ich Feuer bestattet, Erd bestattet, möchte ich an einem Baum bestattet werden, möchte ich ihn in ein Urnengrab, möchte ich in eine Nische und. Das gibt so viele Möglichkeiten. Man selber kann da schon sehr viel tun. Man kann sich vorbereiten, was passiert, auch sich zu beschäftigen mit dem Tod, was passiert mit mir, was ist, wenn ich meine schwere Erkrankung habe, was kann ich machen, um vorzusorgen für die Nachfolge und. Wie gesagt, alle bereiten sich vor auf eine Geburt, auf eine Hochzeit, auf eine Konfirmation, Firmung und alles, aber eben auf den Tod die wenigsten. Und dann nur, ja, das Einzige, jetzt muss ich zu einem Bestattungsunternehmen gehen. Und es gibt wirklich sehr viele gute Bestatter, die ausgebildet sind, die gut beraten, die einen Angehörigen mitnehmen, leiten. Und da gibt es natürlich auch die schwarzen Schafe, die sagen, okay, der hat keine Ahnung und dann kann ich alles aufschwatzen.
Das ist auch ein Geschäft dann.
Weil sich die Leute in einer Ausnahmesituation befinden und dann kann man was aufschwatzen. Wenn ich das aber alles schon im Vorfeld geklärt habe, dann nehme ich schon mal den Druck weg und kann dann schon mal ganz anders hingehen und kann zu dem Bestatter schon sagen, passen mal auf, möchte das und das, auch eigene Kleidung, ich brauche kein Sterbehemd, müssen Sie, ich kann meine eigene Lieblingsdecke mit reinnehmen, ich brauche auch keine Sargdecke, ich kann auch mein Lieblingskissen mit reinnehmen. Entscheidend ist immer, dass es Naturstoffe sind, dass sie auch verwesen können. Bei einer Feuerbestattung spielt es keine so große Rolle, aber das sind alles die Dinge, die ich schon vorab klären kann, mich damit beschäftigen. Und dann kann ich auch zu Hause, ich habe zum Beispiel, wie ein Freund von uns gestorben ist, den habe ich dann bei ihm zu Hause angekleidet. Da ist der Bestatter gekommen, der hat ihn eingesagt und habe ich zu seinen Söhnen gesagt, na, wollt ihr euren Vater nicht raustragen? Und dann haben die Söhne zusammen mit dem Bestatter haben ihren Vater rausgetragen und hat man gemerkt zum Schluss, sie waren dann nochmal dankbar, dass sie das auch gemacht haben. Oder bei einer Trauerfeier können sie die Urne von ihrem Papa, von ihrer Mama, können sie die Urne selber zum Grab hintragen.
Also sie wünschen sich, dass es nicht so weit mehr weggeschoben
ganz
wird und aus unserem Alltag.
Ganz exakt, ja.
Der Tod ist bekanntlich eine ernste Sache, kostet uns ja schließlich alle auch irgendwann das Leben. Trotz alledem gibt es in Ihrem Berufsalltag trotz aller Ernste und Schwere auch ab und zu was zu lachen?
Ja, die Situationskomik bleibt nicht aus. Es ist immer wieder mal so. Mein damaliger Kollege und ich, wir sind ja alle Otto Walkes-Fans. Wir kennen ja von ihm alle Stücke. Und da gibt es ja auch von ihm den Schwamm drüber Blues. Und wenn Sie mal, wir haben ja bei der Sezieren, arbeiten Sie mit Schwämmen. Wir vor allen Dingen mit Naturschwämmen, mit griechischen Naturschwämmen. Ich habe alles andere abgelehnt. Und wenn Sie da eine Arbeit haben, bei jetzt einem Verstorbenen waschen, und dann sagt der Kollege, schmeiß mir mal den Schwamm rüber. Schwamm drüber Blues, und dann fängt man natürlich zu lachen an. Das ist nun mal so eine Sache. Ohne dabei den Respekt vor dem Toten verlieren. Das ist, was ich immer gefragt werde. Es ist eine schmale Gratwanderung zwischen professioneller Distanz zu Toten und zur Arbeit, ohne dabei pietätlos zu sein.
Brauchen Sie das vielleicht auch ein bisschen, um mit dem umgehen zu können, was Sie eben auch sehen und mit was Sie konfrontiert
sind? Das ist ganz wichtig, weil die professionelle Distanz brauchen Sie, weil sonst könnten Sie die Arbeit vielleicht maximal ein paar Tage machen oder eine Woche. Und die Pietät brauchen Sie, um nicht abgebrüht zu sein und so mit dem Verstorbenen umzugehen. Ich habe schon einige Kollegen früher in Anführungszeichen gesehen, die entsprechend umgegangen sind, als das war nicht meine, als das habe ich verabscheut, wie die mit dem, der Körper ist immer noch ein Mensch, um den andere trauern. Und so hat man damit umzugehen.
Gab es auch Fälle, die Sie eben nicht aus dem Kopf bekommen haben oder Gesichter und Körper, die Sie immer wieder gesehen haben oder sehen auch?
Die sind eigentlich weg, die sind nur schemenhaft. Natürlich ganz berühmte Fälle oder eben ganz drastische Tötungsdelikte von Kindern. Das kommt hoch, zwar nicht die Bilder selber, aber die Erinnerung bleibt halt da. Aber es ist nicht, dass es ein Schreckensszenario in meinem Kopf ist, in meinen Gedanken.
Was ist Ihr Ausgleich zu Ihrem Beruf, der Ihnen, wie Sie ja auch schildern, nicht nur körperlich, sondern auch mental einiges abverlangt?
Also Ausgleich ist erstmal meine Familie auch, mein Garten, dann mit meiner Frau tanze ich zusammen im Boogie, also in einem Boogie-Verein, das ist eine Leidenschaft. Dann verfolge ich auch immer meinen Verein EV Landshut im Eishockey, weil ich selber früher lange selber Eishockey gespielt habe und selbst Trainer war und natürlich im Fußball Gegner des SC Saarbrücken, also den Münchner Löwen. Das ist mein Herz, weil mein Vater früher im Präsidium der Löwen war, zu Hochzeiten des Vereins.
Apropos, das ist eine Verbindung mit dem Saarland. Ihre Frau ist auch Saarländerin, die kommt aus Duttweiler.
Genau, meine Frau ist geborene Duttweilerin, also ist hier auf die Welt gekommen und hat hier gelebt und hat sich jetzt auch gefreut, hier wieder in die Heimat zu kommen.
Sie sind Koch, leidenschaftlicher Hobbykoch. Kommt auch mal was Saarländisches auf den Tisch?
Das überlasse ich meiner Frau, Geheiratete oder Tippelappes und solche Sachen. Das macht meine Frau, da bin ich nicht firm drin.
Ich sehe schon, sie kennt sich aus mit der saarländischen Küche. Wenn wir zurückkommen zu Ihrer Arbeit, wenn man sich so intensiv in seinem Leben mit dem Tod beschäftigt hat und auch immer wieder mit Toten konfrontiert wird, haben Sie noch Angst vor dem Tod?
Nein, das, was einem ein bisschen ins Grübeln bringt, ist das Sterben. Der Tod selbst, da sind Sie weg, das Sterben. Wie sterbe ich? Das heißt, wird es mal schneller tot, wird es angenehmer, kriege ich es nicht mit oder wird es eine schwere Krankheit mal werden, habe ich Schmerzen und so weiter. Das ist das Entscheidende, was mich grübeln lässt, aber keine Angst in dem Sinne macht.
Früher hatten die Menschen, wenn es um den Tod ging, den Sensenmann im Sinn. Sie haben so viel Berührung mit dem Tod gehabt. Aus Ihrer Sicht, was hat er für Gesicht, der Sensenmann?
Er hat bei mir überhaupt keins. Weder das berühmte Skelett mit der Sense, weder als mit der schwarzen Kutte oder sonst was. Das ist für mich gar nicht. Es ist ja auch nicht dieses helle Licht, weil das sind nur Nahtoderscheinungen, weil da ist ja das Hirn noch intakt. Bei Nahtoderscheinungen, das erlebt man ja quasi noch. Das gibt's bei mir auch nicht. Es wird irgendwann vorbei sein und dann wird es dunkel sein.
Wie hat sich Ihr Blick aber auf das Leben verändert durch die Arbeit mit den Toten und ja der Konfrontation mit dem Tod?
Man nimmt das Leben bewusster wahr, man nimmt Genüsse bewusster wahr, man bedingt Menschen, Zeiten, die man miteinander verbringen kann. Also wenn ich jetzt irgendwo bin und weiß, den treffe ich alle heiligen Zeiten mal, aber dann nur für 5 Minuten, dann genieße ich, dann sind es nur die 5 Minuten und die nutze ich. Und man sagt, das rentiert sich nicht hinzukommen für die paar Minuten. Doch, es lohnt sich schon, genau das muss man lernen. Jede Minute mit jemandem zusammen zu sein, den man mag, in der Gesellschaft, das lohnt sich und das sollte man auch nutzen.
Viele fragen sich ja auch, was kommt nach dem Tod? Was ist Ihre Antwort?
Ja, das ist immer die spannende Frage. Ich habe da zwei Antworten. Das eine ist, es wird dieselbe Situation eintreten wie vor unserer Geburt. Jeder kann sich überlegen, was war vor meiner Geburt? Dann weiß er, was wird nach dem Tod sein. Und die andere ist eine rein bayerisch-barocke, die stammt aus dem berühmten Stück des Brandner Kaspers, der damals den Tod um 18 Lebensjahre beschissen hat.
Karten gespielt mit ihm.
Karten gespielt und dann Kirschgeist. Und da ging es darum, da kommt man in den Himmel rein, da erwarten ihn die ganzen, die schon vor ihm verstorben sind, die Eltern, Großeltern, Freunde und alle. Und da geht's zum Weißwurstfrühstück mit Weißbier und Freunden und alles ist schön. Das ist die barocke Art, dort rüber zu gehen.
Das ist ja eine Vorstellung, da können, glaube ich, viele was mit anfangen, wenn es dann mal so ist. Aber wir wollen hoffen, dass es lange bei allen dauert. Nach fast 50 Jahren, in denen Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, was ist abschließend Ihre Erkenntnis?
Eigentlich die ich schon angebracht habe bei den Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens im Tod, sind alle gleich und dem Tod kommt keiner aus. Und dann das Nächste, der Tod macht keine Fehler, zumindest korrigiert er sie nicht mehr.
Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren und dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Danke für Ihren Besuch.
Herzlichen Dank für die Einladung.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.